SRF 1.
SRF 1, es ist 17:30.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Unsere Themen heute am Abend. Die Olympischen Winterspiele für die Jugend sollen in die Zentralschweiz kommen. Die Kandidatur ist eingereicht. Neue Statuten für den Gemeindeverband UNESCO Biosphäre Entlebuch. Die Bevölkerung wehrt sich dagegen. Jetzt kann sie an den Urnen darüber abstimmen. Dann gehen wir auf einen Urner Boden, wo sich Älpler aus der ganzen Schweiz zum 22. Älplerwunschkonzert treffen. Und in unserer Sommerserie besuchen wir die grösste Gemeinde der Schweiz, Glarus Süd. Das Wetter, auch morgen bleibt es heiss bei um die 30 Grad. Gegen Abend kann es gewittern. Am Mikrofon ist Miriam Mattis. Mit Luzern 2020 will die Zentralschweiz in 7 Jahren die 3. Olympischen Spiele für die Jungen durchführen. Heute Nachmittag hat das Initiativkomitee die Kandidatur vorgestellt. Und mit dieser will sie Swiss Olympic überzeugen, dass Luzern auch offiziell als Kandidat aufgestellt wird. Der Dario Pelosi.
Die Initianten haben mit der grossen Kelle angehört heute Nachmittag an der Präsentation des Kandidaturdossiers. Alle Zentralschweizer Kantone waren mit einem Regierungsrat vertreten. Sportlerinnen und Sportler haben sich gezeigt, von der ganz Kleinen bis zu den arrivierten Spitzensportler. Und die Botschaft von Werner Grossniklaus, dem Präsident des Trägervereins, ist in diesem Kreis gut angekommen.
Seit 65 Jahren hat ja nichts mehr Olympisches in der Schweiz stattgefunden. Und wir haben dann gesagt, wir wollten noch wieder einmal Gastgeber sein für die olympische Familie. Und zwar mit einem Anlass, der für die Zentralschweiz und Luzern maßgeschneidert ist. Und darum haben wir dann gesagt, wäre es eine tolle Idee, wenn wir die Jugend von der Welt bei uns in der Zentralschweiz könnten empfangen zu den Youth Olympic Games für einen Anlass, der 10 Tage dauert.
Ein Anlass, der nicht nur den Sport im Mittelpunkt soll stehen.
Die Besonderheit der Youth Olympic Games ist ja die, dass es auf der einen Seite ein Sportprogramm gibt, auf der anderen Seite aber auch ein Kultur- und Bildungsprogramm, wo die jungen Leute auf dem Weg an die Spitze auch menschlich weiterbringen sollen. Und die einzigartige Kombination zwischen Bildung und Kultur einerseits und nachher Sport andererseits, das ist das, was die besondere Idee für die Youth Olympic Games auch ausmachen tun.
Die Idee von so einem Grossanlass in der Zentralschweiz gibt es seit 2008. Jetzt hat man genau ausgeschafft, wo was stattfindet. Die Idee ist, einerseits in den Städten Zug und Luzern einen grossen Teil durchzuführen und einen weiteren Teil im Dreieck von den alpinen Destinationen Engelberg, Andermatt und Stoss. Auf dem Stoss wird Ski gefahren, das Engelberg Snowboard oder in der Messe Luzern Görling gespielt. Die Feierlichkeiten die sind dann im Stadion Almend und auf dem Europaplatz zu Luzern. Und für die Bob- und Skeleton-Wettkämpfe haben wir dann verschiedene Optionen.
Die eine ist, wir gehen auf die beste Bobbahn der Welt, auf St. Moritz. Was wir ganz sicher nicht machen, ist irgendwo in der Innerschweiz eine Bobbahn bauen. Was wir aber können, und das wäre die grosse Innovation, das wäre eine synthetische Bobbahn, die man dann aufbauen kann, 10 Tage brauchen und wo dann der Schweizerische Bobverband auch nachhaltig wieder könnte brauchen, für Trainingszentren zu installieren, damit dass die jungen Leute, die für den Bobsport begeistert werden, nicht immer nach St. Moritz reisen, sondern dass man das auch in urbanen Gebieten den Sport betreiben und entsprechend auch erleben.
Und beim Olympischen Dorf für die jungen Athletinnen und Athleten hat man eine Idee von Innsbruck abgekupfert, wo die ersten solchen Spiele durchgeführt hat.
Das Olympische Dorf, das würden wir realisieren in Zusammenarbeit mit Baugenossenschaften aus der Region Luzern. Die haben sich bereits zusammentun und haben gesagt, wir würden schauen, miteinander mit den Initianten, dass wir auf 2020 könnten einen Bau realisieren, der in etwa 2 bis 12 Mehrfamilienhäuser würde umfassen, wo wir könnten für die Youth Olympic Games vornutzen und anschliessend nachher als preisgünstigen Wohnraum könnte zur Verfügung stellen.
Klar ist, Olympische Spiele für Junge bringen deutlich weniger Geld und weniger Präsenz. Der Mehrwert zeigt, dass sich Luzern und Zentralschweiz in einem guten Licht präsentieren können, also PR machen. Und vor allem sollen die Spiele nachhaltig sein. Das heisst für den Werner Grossniklaus von den Initianten zum Beispiel einen Schub bei der Jugendsportförderung. Der Beat Villiger, der Präsident der Zentralschweizer Regierungskonferenz, sieht der Mehrwert noch einen anderen Ort.
Das ist immer etwas schwierig zu sagen, wie die Nachhaltigkeit zu berechnen ist. Aber wenn man hingeht und das immer zum Voraus berechnen will, dann kommt man wahrscheinlich nie zu einem Ziel, überhaupt etwas so durchzuführen. Und ich bin überzeugt, dass eine Nachhaltigkeit in dem Sinn da ist, dass man auch noch sagen kann, das hat in Luzern, das hat in Zug und in der gesamten Zentralschweiz stattgefunden. Man kann auch sagen, noch können, da haben sich Zentralschweizer Kantone wieder einmal von ihrer hervorragenden Zusammenarbeitszeit gezeigt. Und das ist eben auch nachhaltig und wichtig.
Kosten sollen die Olympischen Spiele der Jungen in der Zentralschweiz rund 48 Millionen Franken. Die Hälfte davon müssen die Kantone zahlen. Und das hat schon einiges zu diskutieren gegeben.
Wir wollten einfach wissen, wie viel braucht es denn pro Kanton, welchen Verteilschlüssel nimmt man an, ist der Host-Kanton und die Host-Seite bereit, da einen grossen Obolus zum Voraus schon auf dem Perdue zuzusichern. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Kostenteiler gefunden, wo auch die äusseren Kantone können ja sagen dazu. Aber eben, der Budgetweg ist noch nicht abgeschlossen. Das ist einfach mal eine Zusicherungsabklärung von der Regierung, die hier beschlossen ist mit dem. Aber das Parlament in den einzelnen Kantonen, die werden dann das politische Amen noch dazu müssen geben.
Und wie sieht der Verteilschlüssel aus?
Der geht nach Einwohnerzahl. Und von diesen ca. 48 Millionen zahlt das Olympische Komitee etwas dahin. In den Kantonen bleibt ca. die Hälfte und das wird dann wieder geteilt. Im Detail kennt man die Zahlen natürlich jetzt noch nicht, weil man auch noch nicht genau weiss, wo die Austragungsort stattfindet. Das hat dann auf den Kostenschlüssel auch noch einen Einfluss.
Und auch die Austragungsstadt Luzern, die kräftig am Sparen ist, muss ihr finanzielles Engagement noch durchs Parlament bringen, bestätigt der Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth.
Die Zahl ist noch offen, aber es wird sicher ein tiefes Millionenbetreffnis schlussendlich dann sein. Aber mit einem Mehrwert, den wir werden haben und auf einer Zeitachse raus, die jetzt noch 6 Jahre vor uns liegt.
Am 22. August entscheidet die Swiss Olympic, ob die Kandidatur von Luzern und der Zentralschweiz auch offiziell portiert werden soll. Als anderer Austragungsort bewirbt sich in der Schweiz auch noch Lausanne. Notabene der Sitz vom Internationalen Olympischen Komitee.
Wir kommen zu den Nachrichten aus der Zentralschweiz, zusammengetragen von Karin Portme.
Nach einem schweren Unfall gestern auf der Autostrasse A8 bei Alpnach mit 3 Todesopfern setzt sich die Obaltenregierung jetzt für mehr Sicherheit ein. Es sei aber gar nicht so einfach, die richtigen Massnahmen zu treffen auf dieser Schnellstrasse mit Gegenverkehr, sagt der Obaltener Baudirektor Paul Federer. Eine Leitplanke zwischen die beiden Fahrbahnen herzumachen, das gäbe wieder neue Sicherheitsprobleme, zum Beispiel für die Rettungen. Das findet auch das Bundesamt für Strassen und ist dagegen. Rascher reagieren könnte man, wenn man das Tempo absetzen würde. Ob das der richtige Weg wäre, auch da macht der Baudirektor Paul Federer ein Fragezeichen.
Jetzt machen wir 80, oder? Dann haben wir das Problem erledigt. Und dann 3-4 Wochen knallt es trotzdem, oder? Dann fragt man sich, was sind die 80? Und wenn nachher nie mehr etwas passiert, dann kann man vielleicht sagen, ja, jetzt hat es sich gelohnt. Aber sie haben eine gewisse Anzahl Automobilisten und Verkehrsteilnehmer, die sagen, ja Moment, jetzt kommen wir den Ball nicht mehr auf Obwalde bis in Brünigaufen, wenn überall 80 gilt. Das ist eben dann auch die Problematik, die daraus entstehen kann.
Jetzt sucht Obwaldner Regierungsrat das Gespräch mit dem Bundesamt für Strassen, wo für die A8 zuständig ist. Nach dem Seilbahnunglück in Innertal im Kanton Schweiz mit 2 Toten haben die Spezialisten die Befragungen abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist auch der Alpmitarbeiter wieder auf freiem Fuß gekommen, den man vorübergehend festgenommen hat. Warum die Transportbahn mit einem älteren Paar und einem Kleinkind abgestürzt ist, da weiss man auch heute noch nicht mehr. Weil der Unfall niemand gesehen hat, braucht es Haufen Abklärungen, zum Beispiel auch beim Material, heisst es bei der Polizei. Zentlibuchen Volk muss zum Gemeindeverband UNESCO Biosphäre Zentlibuch an der Urne Stellung nehmen. Gegen die neuen Statuten ist das Referendum zustande gekommen mit gut 1100 Unterschriften. Die Statuten dürfen die kleineren Gemeinden benachteiligen und geben dem Gemeindeverband zu viele Kompetenzen, wie zum Beispiel die Organisation von Abwasser und Abfall oder sogar auch von der Schulverwaltung, sagt Peter Hofstetter vom SVP Nachen Referendumskomitee.
Es gibt einfach die letzte Machtkonzentration. Und wenn man eben sieht, was die neuen Statuten auslösen, dass man nachher eben politisch wirken will, und dann nachher tut man eigentlich das Volk ausschalten. Oder vorher hat man über Gemeinden Über Gemeindeversammlungen hat man die Sache geregelt in den Gemeindenossen. Und mit einem Mehrzweckverband, wie das vorgesehen ist, kann man eben die Gemeinde ausschalten.
Gegen das wehrt sich das Komitee. Voraussichtlich im November wird an den Urnen über die Statutenänderung jetzt abgestimmt. Beim Gemeindeverband UNESCO Biosphäre Entlebuch sind 7 Gemeinden dabei. Der Verwaltungsrat vom Emmer Stahlkonzern Schmolz und Bickenbach ist nicht einverstanden mit dem Übernahmeangebot, das die Investoren rund um die Renova-Gruppen auf den Tisch gelegt haben. Der Preis, den die Renova vom russischen Investor Viktor Wechselberg bietet, sei viel zu tief. Statt wie angeboten 2,85 Franken pro Aktie, müsste der Preis zwischen knapp 4 Franken und 5,70 Franken liegen, sagt der Verwaltungsrat. Wie es weitergeht mit den Kontrollen über den Stahlkonzern, das zeigt sich spätestens an der außerordentlichen Generalversammlung im September. An der wird müssen auch ein neuer Verwaltungsrat gewählt werden.
Es ist ein grosser Anlass für die Volksmusikfans und für die Elbler. Das Elbler-Wunschkonzert auf dem Urner Boden am Klausenpass. Jedes Jahr treffen sich über 2'000 Leute auf der grössten Alp der Schweiz. Das eigentliche Wunschkonzert auf SRF 1 und der Musikwelle fängt erst am Abend um 8 Uhr an. Aber das Fest, das geht schon viel früher los. Der Thomas Heb ist auf dem Urner Boden schauen.
Eigentlich tönt sie auf dem Urner Boden meistens so. Die Vögel pfeifen, die Grillen zirpen und weit hinten rauscht der Bach. Heute ist aber alles anders. Für das Elbler-Wunschkonzert hat man ein riesiges Festzelt mit 1400 Sitzplätzen aufgestellt und schon am Mittag strömen die Leute in Scharen rein. Auf den Parkplätzen stehen Autos der ganzen Schweiz. Rund ums Zelt hat es Stände mit Essen und Trinken. Das ganze Dorf ist auf der Beine und mithelfen tun noch viel mehr Leute, sagt Beat Giesler, der im OK die Fäden in der Hand hat.
Da wohnen eigentlich die wenigsten hier oben. Die kommen vom Skiclub, die alten Urner Bödler, plus die Jungmannschaften denen wieder oder Kollegen. Ferienhäusler haben wir, die einfach helfen. Eine Gruppe, die sich seit Jahren eigentlich immer die gleichen Leute hauptsächlich, die das machen.
Zum Beispiel die Carla Giesle, die für Tombola zuständig ist. Fast 1'000 Preise hat sie zu verteilen. Neben Fernsehen als Hauptpreis gibt es noch viel anderes zu gewinnen.
Staubsauger, Wasserkocher, Teddybären, Skibob, Traktoren, Spielzeug, Putzle, alles Mögliche.
Natürlich wird auch gegessen und getrunken. Und das nicht zu knapp. Der Kühlwagen für die Getränke bleibt gerade vor dem Festzelt stehen, damit der Nachschub gesichert ist. Und der Markus Siegenthaler steht an der Fritteuse und hat so eine Vermutung, wie viel Kilo Pommes das er heute etwa rausgeben
tut. Zwischen 480 und 520, irgend so. Ich denke, 200 Gramm pro Portion. Das kann man rechnen. Aber eine halbe Tonne sagen wir einmal, ja, Pommes frites, ja.
Die Verpflegung ist bodenständig. Zu den Pommes frites gibt es Würst oder Hamburger. Am Mittag um 1 fängt die erste Musik an zu spielen. Und schon vom ersten Stück an wird auf der Bühne das Tanzbein geschwungen. Viele Leute sind nicht zum ersten Mal hier im Zelt. Ein Stammgast ist zum Beispiel der Gregor Scherr aus dem Toggenburg.
Seit ich zur Schule rausgekommen bin, das ist irgendwie mit 16 und jetzt bin ich 32 und bin jetzt alle Jahre da gewesen. Ich habe selber Bauern zu Hause, aber jetzt die Frau die Sache machen und ich kann da auch.
Es geht ihn einfach jedes Jahr wieder auf den Urnerboden aufziehen und unterdessen trifft er auch immer wieder alte Bekannte.
Ich bin auch meistens der Erste, so zwei, dritten und dann mache ich reservieren und dann häuft sich langsam die an, die man kennt und dann also ja, gibt es noch ein Trippeli, die da ist und dann ist immer gemütlich bis am Morgen.
Auch viele andere Leute, viele junge, aber auch ältere, sind auf die Alp gekommen, weil es vor allem gemütlich und urchig war.
Ja, im schönen Wetter zu leben und wieder einmal so das Elbler-Wunschkonzert, was schön ist, gemütlich.
Also wir haben gestern mal spontan beschlossen, dass wir jetzt so mal gehen schauen und wie da ist oben. Viel Gutes gehört und so und ja.
Musik und Leute und so. Und es ist auch noch ein bisschen urchig da oben.
So urchig, dass die einen gerade mit dem Zelt raufgekommen sind, damit sie es so richtig auskosten können.
Ja, es ist auch gemütlich, aber man muss auch nicht gerade einpressieren, wie es im Mäntelbuch hinten ist.
Mehr als 2'000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr auf den Urner Boden und der Beat Giesler vom OK staunet eigentlich immer noch ein bisschen darüber.
Das hätte ich schon von Anfang an gewundert, oder? Man hat zuerst schon geglaubt, dass das Zelt bringen wir nie voll und alle kommen zu wieder, sind am Mittag schon da und unter einem Jungen oder unter einem Älteren, das zieht und tolle Musik. Und Weiss man selber nicht, warum das funktioniert, oder?
Einer, der es muss wissen, ist der Beat Tschümperlin von der SRF Musikwelle, der das Elblerwunschkonzert schon lange und auch heute Abend wieder moderiert. Das Geheimnis sei wirklich die urchige Musik, gemischt mit Jodelgesang. Und der gäbe es aber schon noch einen anderen Grund, warum jedes Jahr so viele junge Leute auf den Urner Boden kämen.
Es hält einfach. Seit 22 Jahren kommen die Leute Pilgerite rauf. Es ist fast ein bisschen Sonntag geworden für die Elbler, ein Feiertag geworden. Und dann darf man nicht vergessen, es hat viele junge Leute da oben, die gegenseitig Freundinnen und Freunde suchen. Das ist auch noch ein bisschen ein Brautschau.
Aha, und der glaubt man also gern, dass das Fest noch die ganze Nacht lang weitergeht.
Elblerwunschkonzert zu hören heute am Abend ab dem 8. Der grösste Mann der Schweiz, die schmalste Bahn oder die älteste Beiz?
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Die Gemeinde Glarus Süd ist die grösste Gemeinde der Schweiz. Sie ist 430 Quadratkilometer gross und mit dem grösser als Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden zusammen. Entstanden ist die Gemeinde vor 2,5 Jahren, wo im Kanton Glarus aus 25 Gemeinden 3 geworden sind. Einfacher geworden ist es für Glarus Süd aber nicht. Die neue Gemeinde ist teuer, aufwendig und vor allem sehr abgelegen. Der Philipp Inauen hat die grösste Gemeinde der Schweiz besucht.
Ein Büro mit einem kleinen Fenster, unten im Keller, ein älterer Herr mit grauen Haaren sortiert Brief. Er ist gerade auf dem Sprung.
Also zuerst gehen wir auf Schwanden und danach gehen wir auf, gehe ich meistens zuerst auf Nippfuhr in die Schule und dann weiter auf Hasle in die Finanz.
Die Wolken hängen tief im Tal an dem Mittwochmorgen im Kanton Glarus. Irgendwo in diesen grauen Wolken versteckt sich der Tödi mit über 3600 Meter über Meer der höchste Punkt von Glarus Süd. Viel weiter unten, auf gut 500 Meter über Meer, hat er seinen Arbeitsplatz.
Mein Name ist David Streif. Ich bin seit der Fusion 2011 als Weibel angestellt. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich für die Post, bin ich zuständig, die interne Post für die Haltestationen zu bringen.
13 Gemeinden sind es bis vor 2,5 Jahren gewesen. Jetzt ist es noch eine. Glarus Süd, eine der 3 Glarner Gemeinden, die hinterste im Tal, weit weg von einer Autobahn und einer grösseren Stadt. Die Verwaltung dieser neuen Gemeinde ist auf die verschiedenen Dörfer aufgeteilt. Darum fährt David Streif 3 bis 4 Stunden pro Tag zwischen den einzelnen Verwaltungsabteilungen hin und her. 60 bis 70 Kilometer macht er täglich. Das in einer Gemeinde mit rund 10'000 Einwohnern notabene. Keine Lösung für die Ewigkeit. Das sieht auch der Gemeindepräsident Thomas Hefti so.
Nein, es ist eigentlich eine Lösung aus der Not. Man hat nie ein Haus gehabt, wo man die gesamte Hauptverwaltung, würde ich sagen, es gibt immer Aussenposten, das wird es immer geben, aber wo man die gesamte Hauptverwaltung könnte unterbringen könnte. Darum sind wir im Moment an 5 verschiedenen Standorten. Das ist eine taugliche Übergangslösung, aber wir haben schon von der Projektleitung Empfehlung gehabt, einen zentralen Verwaltungsstandort zu prüfen. Und das werden wir machen.
Die Gemeinde kämpft noch mit sich selber und der Tatsache, dass es sich um vieles muss kümmern, wo historisch gewachsen ist. 39 Alpen gehören zum Beispiel der Gemeinde. Verkaufen sei kein Thema, die Bevölkerung wäre sicher dagegen, meinte Thomas Hefti. Und gleich, die Gemeinde muss sparen. Die ersten Jahresrechnungen haben im Minus abgeschlossen. Darum prüft die Gemeinde jetzt, ob sie schon das erste Mal die Steuern rauftun soll oder Schulen zusammenlegen. Aber solche Probleme seien am Anfang ganz normal, findet der Gemeindepräsident.
Wir sind weiterhin in der ersten Phase natürlich. Und wir haben immer gesagt, das braucht 1 oder 2 Legislaturen, bis man im Normalzustand ist. Und wie sie es so wirklich alle verinnerlicht haben, geht es wahrscheinlich sogar eine Generation.
Der Weibel David Streif ist unterdessen zu Lintel. Ganz zuhinterst in der Gemeinde und im Tal, dort, wo nachher die Strasse über den Klausenpass in Kanton Uri geht. Hallo.
Irgendwas ein Spezialauftrag. Kein Problem, warte. Das ist mein Job noch, dass ich muss die einzelnen Betriebe beliefern mit Geld, dass sie das für zum Beispiel die Asylanten auszahlen können. Gehen wir nachher auf die Bank, das Geld holen und das bringe ich dann in die Station.
Früher hat David Streif für die Gemeinde Wiese gemeint. Dank der Fusion hat er einen neuen Job, aber nicht nur darum sei die Fusion eine gute Sache. Auch sonst, mit den kleinen Gemeinden hätte es sowieso nicht mehr lange funktioniert, sagt er. Wenn man sich auf der Strasse umhört, tönt es aber auch anders.
Wir wohnen ja in Schwendi oben. Und für uns ist es, wird einfach alles, was wir bis zu suchen haben, selber geleistet. Das wird jetzt gestrichen, der Bus auf Klarus wird gestrichen, auch der Schule zu machen wird umgerät. Also von dem her sehe ich noch keinen Vorteil.
Also als Eingemeinde fühlt sich, glaube ich, nicht wirklich jeder. Also man schreibt ja eigentlich auch noch den Wohnort hin. Also man schreibt ja nicht einfach nur Glaris Süd hin, sondern man schreibt ja immer noch Schwanden, Mittlödi oder weiss was hin.
Ich weiss nicht, wenn ich muss sagen. Ich glaube einfach nicht daran, dass das besser geht, wenn wir alle zusammen sind.
Haben Sie denn schon Nachteil gespürt jetzt auch?
Nein, gespürt schon nicht. Aber mein Glaube ist einfach dort, dass es nicht geht.
Viele sind skeptisch, was die Zukunft von Glarus Süd angeht. Nicht nur politisch, auch wirtschaftlich. Und negativ sieht die Zukunft auch eine Studie von der Credit Suisse. Glarus Süd sei so abgelegen, dass die Gemeinde nicht mehr wird wachsen und auch vom Boom rund um die Grossregion Zürich nicht kann profitieren. Mit dem gar nicht einverstanden ist der Hans-Peter Keller. Er ist Verwaltungsratspräsident von der Spinnerei Lintel AG. Bis vor 7 Jahren ist in dieser Spinnerei noch Garn produziert worden. Dann haben die Verantwortlichen die Produktion auf Brasilien verlagert. Die Kunden haben gefehlt, die das Garn abgekauft haben. Es ist eine von ein paar Spinnereien im Tal, die in den letzten Jahrzehnten zugegangen ist. Viele von diesen Fabriken stehen heute noch leer, die Arbeitsplätze sind weg. Die Spinnerei Lintel wird jetzt aber umgenutzt. Auf einem Rundgang zeigt Hans-Peter Keller stolz die neuen Mieter, eine grosse Gemeinschaftspraxis, ein Coiffeur, ein Museum. Und vor allem ein neues Wasserkraftwerk, das Strom für 2'500 Haushalte produziert.
Ist das das Herzstück jetzt von der neuen Lintel AG?
Das ist eines der beiden Herzstücke, wir haben ein zweites Kraftwerk. Aber das und das andere, das ist eigentlich unser Motor.
36 Personen arbeiten im Moment auf dem Gelände der Spinnerei Lintel AG. Bis in ein paar Jahren sollen es 50 oder noch mehr sein. Der Hans-Peter Keller glaubt an Standort Glarus Süd, auch wenn Studien etwas anderes sagen.
Auf die nächsten 5 bis 10 Jahre sind wir überzeugt, im Rahmen der ganzen Siedlungsentwicklung, Kanton Zürich, Grossraum Zürich, ist Glarus, insbesondere auch Glarus Süd fürs Wohnen, ein sehr attraktiver Standort. Attraktiv nicht nur aufgrund der intakten Natur, sondern auch aufgrund des Anschlusses mit dem öffentlichen Verkehr. Und natürlich auch kostenmässig wesentlich günstiger.
Und darum plant der Hans-Peter Keller dann auch schon weiter. Wohnungen sollen auf dem Areal von der ehemaligen Spinnerei entstehen. Für Glarus Süd ist die Umnutzung von der Spinnerei ein Vorzeigeprojekt. Der Gemeindepräsident Thomas Hefti würde sich wünschen, dass noch mehr so denken und planen würden, egal ob man für oder gegen die Fusion war. Und wenn der Thomas Hefti in die Zukunft schaut, dann müsse die Gemeinde noch mehr an einem Strick ziehen.
Es ist ja sehr gross, oder? Und sie haben Matter und Trütener und Lintler und Delmer und Bluwalder und Mittlöder und Schwander. Man muss irgendwie für die grossen Interessen doch dazu kommen, dass man sagt, das ist eigentlich gemeint, wir haben die gleichen Interessen und wir wollen in diese Richtung gehen. Und das muss man fördern.
Die Wolken im Engental sind unterdessen noch tiefer herabgekommen und es hat angefangen zu regnen. Ein Schwertransporter kämpft sich durch die engen Strassen das Tal darauf. Es ist ganz ein normaler Tag in der Gemeinde Glarus Süd. Der David Streif, der Gemeindeweibel, fährt zurück zu seinem Arbeitsplatz zu Mittlödi. Es sieht die Abwechslung, die ihm an seinem Job gefällt, sagt er und geht kurz Mittagessen.
Das war meine Tour gewesen, ja.
Der Beitrag von Philipp Inauen über Glarus Süd, die grösste Gemeinde der Schweiz. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 5:05. Die wichtigsten Meldungen vom Tag hier noch einmal in Kurzform. Zusammengefasst von Karin Portme.
Zentralschweizer Initianten von der Olympischen Jugendwinterspiel 2020 haben ihr überarbeitetes Dossier heute frisch präsentiert. Die Idee ist, den einen Teil der Wettkämpfe in Luzern und Zug durchzuführen, den anderen Teil in den Destinationen Engelberg, Stoss und Andermatt. Kosten würden die Jugendwinterspiele etwa 48 Millionen Franken. Am 22. August entscheidet Swiss Olympic, ob sich die Schweiz überhaupt für diese Spiele bewerben will und wenn ja, ob mit Luzern oder mit Lausanne. Nach dem Seilbahnunglück in Innerthal im Kanton Schweiz mit 2 Toten haben die Spezialisten die Befragungen abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist auch der Alp-Mitarbeiter wieder freigekommen, den man vorübergehend festgenommen hat. Warum die Transportbahn mit dem älteren Paar und dem Kleinkind abgestürzt ist, da weiss man auch heute noch nicht mehr. Nach dem schweren Unfall gestern auf der Autostrasse A8 bei Alpnach mit 3 Todesopfern setzt sich die Obwaldner Regierung für mehr Sicherheit ein. Sie will mit dem Bundesamt für Strassen im Astra über Massnahmen diskutieren. Aber zum Beispiel auf der ganzen Strecke eine Leitplanke zwischen die beiden Fahrbahnen aufzustellen, das gäbe ein neues Sicherheitsproblem, zum Beispiel bei Rettungen. Eine weitere Möglichkeit wäre Temporeduktion.
Wir kommen zu den Wetteraussichten für die Zentralschweiz. Die hat Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend sind über den Bergen noch ein paar Gewitter möglich, vor allem zwischen Brünigem, Susten und der Gotthardregion. Lokal können die auch kräftig sein, mit Hagel und starkem Wind. In der Nacht beruhigt sich es dann langsam. Die Temperaturen sinken erst gegen Morgen auf etwa 18 Grad. Am Mond scheint die Sonne noch recht häufig, es hat aber schon mehr Wolken. Es kommt an vielen Orten gewittern, es töpft wahrscheinlich auch stellenweise Mittelland. Am Mond ist starker Wind und punktuell Hagel mit dabei. Vorher steigen die Temperaturen zu Zern und Zug noch mal bis auf 31 Grad an. Zahnen und Stand wird es 30 Grad, im Sürenberg und Göschen 24 Grad und auf dem Stanzer Horn ist es Mondmittag 19 Grad. Der Mittwoch ist der typisch und nur noch teilweise sonnig. Wahrscheinlich kommt es gegen oben oder spätestens in der Nacht regnen.
So viel für heute aus dem Studio Luzern. Die nächste Sendung gibt es morgen Morgen um 6:30. Rund um die Uhr gibt es die Informationen aus der Zentralschweiz, auch im Internet unter srf.ch. Für die Sendungen von heute verantwortlich ist Silvan Fischer. Am Mikrofon Miriam Mattis.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.